Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Velohome, dem Podcast rund ums Fahrrad. Heute mit einer Ausgabe von unserem schönen Velo Race. Und wie sollte es auch anders sein, Mitte, Ende Mai geht es bei uns natürlich um den Giro d'Italia, das schönste Rennen, das Italien zu beheimaten hat. Und wen sollte man da Besseres am anderen Ende unserer Internetleitung haben als den lieben Thomas? Guten Abend nach München, lieber Thomas.
Hallo und schönen guten Abend.
So, also, ich würde sagen, wir fangen am Anfang direkt, schließen wir uns da nahtlos weiter an, wo wir aufgehört haben. Wir hatten beim letzten Mal in unserer vierten Folge damals schon, wenn man, aber eigentlich war es ja auch schon die Vorfolge, deswegen in unserer damals fünften Folge, je nach, sagt man Zählart oder Zahl, Zählart, ne? Je nach Zählart.
Zählweise, ja.
Zählweise, das ist das Wort, danke. Unsere sechste Folge zum Giro und wir hatten uns verabschiedet beim letzten Mal, glaube ich, mit dem Ausblick auf Etappe 10, 11 und 12. Es ist jetzt etwas anders gekommen, weil das Wochenende doch irgendwie anders verlief als geplant. Und deswegen hatten wir Etappe 13 ja geflissentlich schon noch nicht angekündigt, aber es ist das Zeitfahren jetzt noch dazugekommen und deswegen auch heute erst die Sendung am Dienstag. Gut, wie wollen wir vorgehen? Fangen wir einfach an mit der Etappe 13, oder?
Also machen wir chronologisch weiter.
Genau, das macht wohl am meisten Sinn.
Wir hatten ja jetzt beim letzten Mal schon diese Etappe nach Imola besprochen, die von Sam Bennett im Regen gewonnen wurde und dann am nächsten Tag ja auch wieder eigentlich so eine Überführungsetappe, 180 Kilometer zwischen Ferrara und Nervasa della Battaglia. Und ja, es gab dann mal wieder den erwarteten Massensprint und Elia Viviani hat zurückgeschlagen.
Ja, also es war ja so, dass sich Bennett durch seinen Sieg oder seine Leistung mittlerweile auch ein bisschen in der Wertung des Sprintertrikots herangetastet hatte. Er war auf 22 Punkte ran, jetzt ne, nicht mehr so viel. Viviani kam unter Zugzwang und hat dann mit aller Bravour zurückgeschlagen und hat diese Etappe, über die man, wie ich finde, auch sonst nicht sonderlich viel sagen kann, sich geholt. Ich glaube, dritter Sieg jetzt, oder? Dritter oder vierter schon? Dritter Sieg, ne?
Ja, sind dritter, aber was man dazu noch sagen kann, also auch da hat man wieder gesehen, dass er wirklich eine super, super Form gehabt hat oder immer noch hat und dieser Tagesabschnitt zuvor wohl nur ein Ausrutscher war, er einen schlechten Tag gehabt hat, weil wenn man da gesehen hat, wie er da im Finale um alle möglichen Leute rumgekurvt ist, das war schon beeindruckend. Also es war da auf dem letzten Kilometer noch so ein Villiers-Triestina-Fahrer unterwegs, der sich da als Finisseur versuchte und der war kurz vor dem Ziel noch vorne und ja, Sascha Modolo hatte den Sprint ja eigentlich zu früh eröffnet, hat dann diesen Villiers-Triestina-Fahrer sozusagen als ja, Blockbaustein benutzt sozusagen, den umkurvt, ist da vorbeigefahren und den anderen war der im Weg, aber Elia Viviani, der hat sich da durch so eine ganz, ganz schmale Lücke durchgedrängelt und ist an dem vorbei und dann war er nicht mehr zu halten.
Das ist halt auch so, dass wenn du schon zwei Siege im Rücken hast und schon, sag ich mal, druckfreier arbeiten kannst, wenn du aufspielen kannst, wenn du das auch aus den letzten Sprints gestärkt und mit dem gesunden Selbstbewusstsein rausgehst, dann gelingt dir sowas auch, ne? Man stellt sich vor, ein Greipel in der dritten Woche der Tour, bisher nur dritte Plätze und dem wäre dann sowas nicht, also nicht Greipel-mäßig, ne, aber dem wäre so, oder Kittel auch, dem wäre sowas dann nicht gelungen, ne? Weil man einfach dann zu dem Pech kommt auch, verliert man auch noch das Glück, ne? Also Viviani,
top Form. Ja, Sprint ist auch ganz, ganz viel Kopfsache. Also ja. Man sieht das immer wieder auch bei der Tour de France, wie du gerade schon gesagt hast, dass ja die Sprinter auch eine bestimmte mentale Stärke brauchen, um ihre Siege einzufahren. Aber das hätte also auf dem letzten Kilometer hat nicht viel gefehlt und das hätte für diesen Finisseur da gereicht. Also das war auch mal eine ganz schöne Aktion, die wir so in dieser Form beim Giro noch nicht gesehen haben.
Aber ansonsten, diese Etappe hat halt für die Gesamtwertung, sag ich mal, überhaupt gar keinen Einfluss. Die Klassementsfahrer, ich will nicht sagen, haben die Beine hochgelegt an dem Tag, aber die hatten mit Sicherheit schon anderes im Kopf als diesen Etappensieg und wollten das eigentlich wahrscheinlich nur schnell hinter sich bringen, was ich in gewisser Hinsicht ja auch sehr gut nachvollziehen kann. Und dann, ja, was soll man sagen, kommen wir doch einfach mal direkt zum nächsten großen Fest, was dann ansteht. Also es war dann angerichtet für den Samstag der Zonkola. Er war schon da und dann hat man sich gedacht, okay, dann fahren wir auch nochmal drüber.
Ja, von...
Oder hinauf, eher gesagt.
San Vito al Tagliamento ist man da losgefahren und ja, das lag so auf 44 Metern über Meeresspiegel und angekommen ist man auf 1730 Metern über dem Meer auf dem Monte Zoncola nach 186 Kilometern. Ja, und zwischendrin hatten wir da auch wieder eine Ausreißergruppe, die aus 7 Mann bestand. Aber zwischendrin hat es da auch mal so ein bisschen, ja, geregnet. Und in der Abfahrt, glaube ich, war es von diesem ersten Berg hat es da auch mal eine ordentliche Lücke gegeben im Feld. Also da waren viele Fahrer zurückgebunden worden, auch von den Favoriten waren ein paar dabei. Da hat es das Team Sky in der Abfahrt mal probiert. Aber das Problem war einfach, dass Sergio Luis Henao hinten war und es war an dem Tag neben Wout Poels der beste Berghelfer von Chris Froome und deswegen wollte man da diese Aktion nicht weiterziehen. Gut, im Finale drin, als es dann in den Zoncolan reinging, ja, da hat man sich vielleicht so ein bisschen an das Jahr 2010 beziehungsweise 2011 erinnert gefühlt, denn der erste Angreifer war Igor Anton, der auch da schon gewonnen hatte im Jahr 2011, aber der wurde recht schnell dann aufgefahren. Ja, und dann war es das erwartete Ausscheidungsfahren.
Dem fehlten die Kräfte noch, als sie ihm auf der einen, den hatten sie auf dem Vesuv ja vergessen.
Ne? Auf dem Ätna, ja.
Auf dem Ätna, meine ich ja, der andere Vulkan. Vesuv oder Ätna, Hauptsache in
auf
Spanien.
Auf dem Vesuv hätte ihn keiner mitgenommen, glaube ich.
Ja. Stimmt. Ob Vesuv oder Ätna, Hauptsache Spanien. Und dieses Ausscheidungsfahren, das war auch dann auch, also ich habe es mir dann am späteren Abend noch angeschaut, wir haben ja vorher drüber gesprochen, ob ich es hinkriege, spoilerfrei bis dahin zu kommen, das habe ich geschafft. Ja, und dann war es einfach das Ausscheidungsfahren, was man an so einem Tag einfach passieren muss. Und naja, als Froome seine Attacke gestartet, war das eine richtige Attacke? Ich hatte irgendwie das Gefühl.
Das war ja also in dem Sinne kein richtig. Also du kannst an diesem Berg halt keinen Antritt lancieren, weil es halt so steil ist, dass alle eigentlich den Motor am Anschlag drehen müssen und du kannst dann vielleicht nochmal kurz etwas beschleunigen, aber ja, hat sich dann ja mit einer kleinen Tempoverschärfung, sagen wir mal so, abgesetzt.
Ja, aber auch nicht richtig. Der ist eher so langsam. Also das, was wir so als Davonschleichen bezeichnen, ne? Er ist einfach, es waren einfach alle bei 100% und diese 100% vom Froome waren halt ein kleines bisschen mehr als das, was die anderen zu leisten fähig waren. Und so, ne, ist er dann
halt rausgefahren,
langsam weg.
Als Wout Poels dann nicht mehr da war.
Genau.
Der war an dem Tag also, ja, beeindruckend stark und hat so ein bisschen an den Auftritt bei der letzten Vuelta an die Form erinnert. Ja, der Wegbereiter für Chris Froome, ehe der dann ja das Werk vollendet hat.
Ja, und du hattest das vorher, also ich hatte ja gesagt, unwissend wie ich bin, da kommt nichts mehr, das wird nichts mehr. Und es hätte dir zugestanden, in dem Moment da einfach zu sitzen und zu sagen, siehste, Hoff, habe ich doch recht gehabt. Weil du hast ja gesagt, ne, also warten wir mal den Berg ab, ne, das ist etwas für ihn, dieses langsame, gleichmäßige Hochfahren, die Schwere des Berges, die spielen ihm in die Karten an dem Tag.
Ja, ich habe ja gesagt, also diese langen, schweren Anstiege, die jetzt auch in der dritten Woche noch auf dem Programm stehen, das ist eher was für Froome, wo er sein Wattmesser da richtig einpegeln kann und ja, da kann er mit seinem großen Motor dann doch einiges an Schaden anrichten, was man an dem Tag auch gesehen hat. Also es war lange Zeit unter den Favoriten sehr dicht beisammen. Selbst Tom Dumoulin, der zwischenzeitlich einiges an Rückstand hatte, ist dann nochmal zu dieser Gruppe zurückgekommen und ja, hat dann auch erst den Kontakt verloren nach dieser Tempoverschärfung von Chris Froome. Und ja, der Einzige, der dann irgendwann noch hinterherfahren konnte, einigermaßen, war Simon Yates, der aber auch ja mit einer gewissen Verzögerung erst losgefahren war.
Ja, wahrscheinlich als er sich auch, vielleicht hat es auch nochmal zusätzliche Kräfte mobilisiert, sich klar zu werden, was da gerade passieren kann. Nicht muss, aber kann, ne? Weil wären aus diesen 6 Sekunden vielleicht irgendwie, keine Ahnung, 16, 26 oder 36 geworden, dann hätte die Gesamtwertung heute vielleicht auch schon wieder ganz anders aussehen können. Und vor allen Dingen sein Vorsprung wäre ordentlich dahingeschmolzen. Aber ich fand es trotzdem noch eine sehr beeindruckende Leistung. von jetzt, weil er hat immerhin nur 6 Sekunden verloren. Und hätte man das auch wieder am Anfang des Giros behauptet, Simon Yates fährt am Zoncola nur 6 Sekunden langsamer als Froome und das noch im rosa Trikot, hätte man auch viel Geld auf diese Wette verdient.
Ja, wahrscheinlich schon. Was mich dahinter so ein bisschen dann noch überrascht hat, war Miguel Angel Lopez, der konnte, also war da wirklich die ganze Zeit auf Tuchfühlung noch zu Simon Yates, aber wurde dann zum Schluss noch von Pozzo Vivo überholt und so ein bisschen durchgereicht und da sieht man halt, dass es halt auch wichtig ist, sich an so einem Berg dann das Rennen dementsprechend einzuteilen. Und einer, der halt auch an dem Tag ganz viel Pech hatte, war George Bennett vom Team Lotto NL Jumbo, dem ja kurz nach Beginn des Anstiegs die Kette runtergefallen war. Und man kann sich vorstellen, in so einem ja über 20% steilen Stück, dass es da extrem schwierig ist, dann überhaupt wieder loszufahren. Und Das andere war ja, dass an dem gesamten Anstieg keine Begleitfahrzeuge zugelassen waren. Also die Betreuer sind da, hat man auch sehr gut im TV gesehen, auf so ja, Motorräder umgestiegen, haben sich da hinten raufgesetzt und ein Rad über den Arm geklemmt und ja, da hat man zunächst noch versucht, dann mit Robert Gesing das irgendwie zu beheben, dieses Malheur, aber dann musste es dann doch ein Mechaniker richten und am Ende George Bennett, ja, viel, viel Zeit verloren, 1:55 Rückstand auf Chris Froome im Ziel.
Apropos Bennett, hast du auch Sam Bennetts Auftritt gesehen?
Ja, der kam, glaube ich, als letzter rein.
Genau.
Und hat die Fans da am Zoncolan mit einem Wheelie begeistert.
Ja.
Und da muss man ja auch sagen, also wer schon mal am Monte Zoncolan war, der weiß, dass es da oben, ja, das ist wie so ein Amphitheater. Also das ist so ein riesiger Hang, wo man von allen Seiten einen sehr guten Blick auf die Strecke hat. Und ja, es sollen wohl bis zu 100.000 Zuschauer auch da gewesen sein an dem Tag.
Und so spielt man sich natürlich auch in die Herzen der Zuschauer, ne? Also durch so eine blöde kleine Aktion vielleicht, ne? Am nächsten Tag sitzen die Leute, die ihn da gesehen haben und denen er eine Freude gemacht hat, vor der Glotze und sagen, ach, das war doch der von gestern, ne? Also klar, die Radsport so verfolgen wie du und ich, die wissen dann vielleicht sofort, wer es ist, ne? Aber die denken sich, ach, guck mal, das war der, ja, stimmt. Und drücken ihm dann eher noch die Daumen. Also durch so kleine Aktionen, gewinnt man Herzen, finde ich. Schöne Sache. Und auch für das Team Bora natürlich dann irgendwie ins ne, Sympathieträger und so weiter. Also alles richtig gemacht, Sam Bennett.
Ja, und er muss ja dann schon genau gewusst haben, dass er da nicht aus der Karenzzeit fällt. Ja. Also dann kann man sich auch so eine Aktion mal erlauben.
Ich werde nie, wo wir bei solchen Aktionen sind, ich weiß nicht mehr, wer es war. Ich habe John Degenkolb sogar im Kopf oder irgendeinen Lottofahrer oder so etwas. Gab es mal ein wunderschönes Bild, wie er bei Alpe d'Huez, bei dieser Geschichte, wo sie, glaube ich, zweimal hochgefahren sind, durch die holländische Kurve gefahren ist mit einem Bier in der Hand oder irgendwie sowas. Also das sind ja so Aktionen für
die Spieler. Das war doch Adam Hansen, oder?
Adam Hansen, genau. Aber wie komme ich auf... Ja, Adam Hansen mit dem Bier damals. Ne? Also durch solche Aktionen machst du dich natürlich, ich will nicht sagen unsterblich, ne? Aber so gewinnst du halt Fanherzen. Fantastisch, ja.
Entschuldigung. Ja, und wo wir gerade beim Thema Fans schon waren, also an dem Tag auch wieder erstaunlich die kuriosesten Erscheinungen am Wegesrand.
Also, das klingt gerade ganz anders, als das klingt nach Kölner Karneval. Und so war es ja auch in Teilen.
So sah es auch wirklich aus. Also man hat da zwischenzeitlich gesehen, Chris Froome, der konnte sich da auch von so einem Dinosaurier nicht stoppen lassen, der ihn da irgendwie, ja, neben ihm herlief und er hat ihn da so ein bisschen zur Seite geschoben.
Weißt du was, im ersten Moment dachte ich, also wenn es jetzt nicht wenn das jetzt die letzte Etappe gewesen wäre, ne, und nicht am Zoncola unbedingt, dann hätte ich fast vermutet, der wollte ihn streicheln.
Den Dinosaurier.
Ja, es sah so ein bisschen aus, als würde ihm einmal, ne, als hätte er ihn gerne über den Rücken gestrichen, hat nicht funktioniert, hätte ihm vorne, also klar, weiß man, dass er in der Situation den wegschieben wollte, ne, oder sich nicht behindern lassen wollte, aber ich finde, er war da noch sehr vorsichtig. Also er wusste, das ist ein ausgestorbenes Reptil, ne? Da musst du vorsichtig sein, das ist auch noch Ärger mit Peter und dem Tierschutz. Aber von anderen Fahrern, also
wenn ich daran denke, wie beispielsweise in Alberto Contador, da gab es mal in Alpe d'Huez so einen Arzt, der ihm den Blutdruck messen wollte, den hat er ins Gesicht geschlagen.
Ja, der Cipollini hat den Dinosaurier gegrillt, also an Ort und Stelle. Insofern, Da kann man, also Froome weiß schon, wie er sich da in solchen Situationen zu benehmen hat, ne? Und das war schon in Ordnung, wie er da agiert, finde ich zumindest, ne? Also er hat ihn ja dezent zur Seite geschoben. Also ganz, ganz gentlemanlike. Fand ich schon okay. Aber da, ja.
Ja, und das,
Bitte?
das Kurioseste war ja immer noch der eine Fan, der jetzt schon mehrmals beim Giro irgendwo aufgetreten ist, mit so einem ausgestopften Fuchs.
Der war mir nicht aufgefallen, um ehrlich zu sein.
Weiß nicht, ob du das gesehen hast. Also da war ein Fan, der nebenher lief und der hatte einen lebensechten großen Fuchs ausgestopft in der Hand.
Okay.
Vielleicht weiß da irgendeiner der Hörer, was da der Hintergrund ist. Also der ist jetzt in den letzten Jahren schon immer mal wieder aufgefallen.
Meine Frau hieß früher Fuchs mit Nachnamen. Ob sie einen Fan hat, der sich damit ihr gegenüber zeigen möchte? Ich weiß es nicht. Aber ja, wer das weiß, ne, der bitte melden. Also bis jetzt würde fast noch jede unsere Frage von irgendeinem Hörer beantwortet werden können. Das wäre schön. Ja, also um zurückzukommen zum eigentlichen Thema, Radfahren und nicht Kölner Karneval. Am Ende des Tages war es dann so, dass sich innerhalb der Gesamtwertung nur insofern so etwas getan hat, dass Pozzovivo einen Platz hoch, Pinot einen Platz runter, Chris Froome natürlich ordentliche 7 Plätze hoch, Angel Miguel Lopez hoch, und der Abstand hatte sich dann von Simon Yates auf Tom Dumoulin ein klein wenig erhöht, auf Froome ein klein wenig wie sagt man, reduziert, aber ansonsten alles immer noch genauso wie
Ja,
vorher.
was wir noch sagen müssen, das weiße Trikot hat an dem Tag den Besitzer gewechselt.
Ah ja, okay.
Richard Carapaz, der konnte da nicht ganz den Rhythmus der Besten mitfahren, beziehungsweise nicht den von Miguel Angel Lopez. Und ja, nach der Etappe Miguel Angel Lopez 14 Sekunden vor Richard Carapaz in diesem weißen Trikot für den besten Jungprofi.
Das stimmt. Wo steht denn da eigentlich oder stand zu dem Zeitpunkt, sollte er vielleicht auch nochmal sagen, Schachmann immer noch auf dem ehrenwerten 5. Platz, auf dem er sich da so ein bisschen etabliert. Also er hat so viel Vorsprung dann auf den 6., dass unter normalen Umständen sollte das auch schwierig werden oder wird sich das nicht mehr ändern, behaupte ich jetzt einfach mal ganz vorsichtig, dass er da nicht weiter zurückfallen wird. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir direkt zum nächsten Tag. Also es war ja kein Ausruhen nach dem Zoncola, ist ja kein Kindergeburtstag, sondern Giro. Und da ging es dann weiter direkt mit einer Etappe, ja, von Anfang an bergauf und es wurde dann auch nicht besser. Ich glaube, so kann man es ganz gut zusammenfassen.
Ja,
Zum Tag,
also
der
die
schwierig ist.
nächste Etappe, so die einzige richtige Dolomiten-Etappe von Tolmezzo nach Zapada, ja, da ging es dann gleich über 4 Gipfel mit einer Bergankunft zusätzlich noch, also Bergankunft relativ gesagt, aber zum Schluss ging es da auch noch ordentlich bergauf, über 176 Kilometer insgesamt.
Und insgesamt waren es so viele Höhenmeter, dass man das hinten, also das hat sich, glaube ich, für jeden wie eine Bergankunft zumindest angefühlt am Ende.
Genau, ja, also diese Etappe nach der Etappe, also durch den Faktor, dass davor die Zoncolan-Etappe war und dass danach Ruhetag war, hat sie sehr großen Schaden im Gesamtklassement angerichtet und auch bedingt
Das klingt
dadurch.
schön. Das ist, sorry, aber wenn ich noch mal unterbreche, echt schön gesagt, hat richtig Schaden angerichtet. Das kann man, ich finde, in so einer Sportreportagenart kann man das auch wirklich so ohne Häme sagen. Ne? Hat es durcheinander gewirbelt oder so. Ja, es
Ja
stimmt
klar,
definitiv.
also es hat nicht das Klassement auf den Kopf gestellt, aber es haben sich natürlich die Abstände extrem verschoben. Und noch ergänzend dazu, wahrscheinlich auch bedingt dadurch, dass die erste Rennphase oder dass es eigentlich auf diesen 176 Kilometern nie langsam wurde. Also es hat ewig gedauert, bis dann erstmal ja, die erste Spitzengruppe stand oder sozusagen ja, die Gruppe des Tages. Und Nico Denz beispielsweise, der nachher in der richtigen Gruppe war, hat es ja auch so geschildert, also Demarchi beispielsweise und Sanchez, die haben sich am Anfang schon, also die sind in jede Gruppe mitgesprungen, haben sich so abgeschossen, dass sie nachher einfach platt waren und nicht mehr mitgehen konnten. Und er hatte dann den richtigen Riecher. Pech war aber nur, viele Mannschaften waren zwar vorne vertreten, aber beispielsweise die Mannschaft EF Education First Powered by Cannondale, die waren nur vorne mit Sascha Modolo vertreten. Und man weiß natürlich, Sascha Modolo, klassischer Sprinter, der auf so einer Etappe ja eigentlich nichts auszurichten hat. Und die mussten dann, ja, schätze ich mal, hinten Strafarbeit leisten, um dann so in Schlagdistanz zu kommen, dass eventuell Michael Woods, der eigentlich auserkorene Mann, um diese Etappe zu gewinnen, dahin springen kann. Was aber auch nicht gelang.
Was würdest du behaupten? Die Etappe war zu keinem Zeitpunkt langsam, hast du gesagt, oder war jetzt zu keinem Zeitpunkt eine Etappe, wo man unaufmerksam sein konnte oder wo man sich ausruht, gedanklich und körperlich vielleicht auch? Ist das ein Zusammenspiel? Ich wollte erst mal, liegt es daran, wie sie aufgebaut war? Also wirklich nur rauf und runter, keine Flachstücke. An der Position, also vor dem Ruhetag, nach dem Soncola, oder was, oder die Situation im Gesamtklassement, also Yates als gezwungenermaßen jemand, der im Hinblick auf das Zeitfahren noch rausfahren wollte, konnte, musste, oder es ist wahrscheinlich das Zusammenspiel aller drei Faktoren, die diese Etappe zu dieser gemacht hat, die sie dann am Ende war.
Ja, also ich denke nicht, dass jetzt irgendwie an der Länge oder an dem Profil sonderlich viel liegt, sondern vor allem dadurch bedingt, dass zu diesem Zeitpunkt einfach viele Leute in Sachen Gesamtklassement und in Sachen Etappensiege noch einige Rechnungen offen hatten und da noch viel, ja, sich auch gedacht haben, vor dem Ruhetag können wir da ordentlich viel Pulver verschießen. Und dementsprechend, ja, war es halt einfach die ganze Zeit ein sehr, sehr schnelles Rennen. Und ja, wie gesagt, diese Nachführaktion der Education First Mannschaft da hat sicherlich da Simon Yates auch sehr in die Karten gespielt.
Absolut,
mit seiner Mitchelton-Scott-Mannschaft. Ja, und letzten Endes muss man sagen, es war für mich jetzt so, die schwachsinnigste Aktion bei diesem Giro bislang.
Weil Woods, der Preis für das Schwachsinnigste geht an Education First Rapack. Welches Trikot vergeben wir dafür? Das blaue Trikot? Oder das, keine Ahnung.
Naja, müssen wir eigentlich
schwarze
rosa Trikot vergeben, weil da haben wir auch.
Ich würd sagen, dass das Trikot mit schwarz auf schwarz mit schwarzen Punkten wäre das Angebrachte dafür. Thomas,
ja,
bist
du? Also,
ja, okay. Ja, ich dachte, du wärst weg. Das klang halt so komisch.
Nee. Ja, Michael Woods, wie gesagt, der hat es dann ja probiert, da hinzukommen, aber er kam nie näher als eine Minute zur Spitze. Ja, und nach der Abfahrt vom Passo Tre Croci wurde er dann ja auch schon wieder von der großen Gruppe geschluckt. Also es hat überhaupt nichts gebracht und letzten Endes nur der einzige Gewinner, den es dadurch gab, war halt Simon Yates und die anderen Ausreißer, die vorne waren, also Cherrel, Dyer Quintana und Nico Denz, den hätte ich wirklich gute Chancen gegeben, sonst an dem Tag auch durchzukommen.
Hm. Ja, wer weiß, wer da welche Tickets, welche Aktien bei wem noch im Spiel hat, dass Education First damit schon ganz so unter die Arme gegriffen hat. Ja, wer weiß welche.
Ja, aber ja, also man hat da gesehen, als die Gruppe dann irgendwie halbwegs fast schon stand, da wollte Hugh Carthy noch nach vorne fahren, also der wollte nochmal aus dem Feld attackieren, aber ihm wurde der Weg einfach versperrt. Also die haben sich vorne breit gemacht und dann kommt man natürlich nicht vorbei. Und leidtragender finde ich so ein bisschen, es ist schade gewesen am letzten Endes für Nico Denz, weil der mit Sicherheit sonst die Etappe gewonnen hätte.
Meinst du, wäre das so sicher gewesen, deiner Meinung nach?
Naja gut, also war da, konnte da am Berg mit Ciccone mitfahren, der wirklich ein sehr super, super, super Bergfahrer ist und hat den dann auch in der Abfahrt von diesem Zweitkategorieberg vom Passo di San Antonio abgehängt und hatte dann, ja, noch 30 Sekunden, glaube ich, beim Beginn des vorletzten Berges Vorsprung. Und ja, wäre da mit 3-4 Minuten reingegangen, hätte das auch reichen können, weil man hat ja gesehen, er kam dann in der zweiten Gruppe, in der Froome-Gruppe mit ins Ziel, hat dann noch formidable Arbeit für seinen Chef, Alexandre Genièse, gemacht und ja, hätte doch reichen können.
Da muss ich dich, glaube ich, korrigieren, so ungern ich das tue, aber ich habe das Tableau gerade vor mir, er ist dann doch nochmal, also er ist reingekommen mit 6,09 und Gruppe Froome mit 1,32, also hat er irgendwann nochmal einmal eine Gruppe verloren.
Ja, genau, aber er war lange Zeit dabei.
Ja. Nee, also alle genau. Ehrenwelt, ne? Also ich freue mich ja. Also ich, wie gesagt, vor seinem zweiten Platz bei der einen Etappe hatte ich Nico Denz überhaupt nicht auf dem Schirm. Insofern für mich durchaus eine der Entdeckungen des diesjährigen Giros. Für mich zumindest, ne? Also war mir.
Nee, der hat bislang die Beine seines Lebens. Und was natürlich auch immer auffällig ist bei dieser AG d'Auxerre Mannschaft, wie gut die wirklich alle bergab fahren können. Also wir kennen das von Romain Bardet, der einer der besten Abfahrer im Feld ist, aber auch da hat man gesehen, in der Abfahrt vom Passo Tre Croci, da haben ja Rell und Nico Denz dieser Ausreißergruppe Ciccone und Dyer Quintana abgehängt.
Ja, das ist ja so etwas, wo ich immer Fingernägel count.
Ja, und er hat ja gesagt, also bei denen ist das auch Teil schon der Nachwuchsausbildung. Die haben ja dieses Nachwuchsteam da in Chambéry an dem Stützpunkt und da wird es gezielt im Training auch immer geübt, die Abfahrten schnell runterzufahren.
Mann. Kommen wir mal zum, ich will nicht sagen zum Finale, aber wie sich dann vorne am Ende dargestellt hat. Irgendwann war es dann wieder so, dass Simon jetzt erkannt hat, okay, heute Beine okay, andere Beine, andere Fahrer nicht so okay. Froome baut ab. Froome ist hinten in der Gruppe. Es wird Zeit zu attackieren. Und das hat er gemacht.
Es war dann halt so, in der Abfahrt vom Passo San Antonio hat Miguel Angel Lopez vorne das Tempo forciert und dann gab es in der Favoritengruppe ein Loch von vielleicht 10, 20 Sekunden und dann zu Beginn des vorletzten Anstieges Bosco de Gavi hat halt Yates unmittelbar danach, nach Beginn dieses Anstieges schon das erste Mal das Tempo verschärft. Und dann kamen die anderen zwar nochmal zurück um Tom Dumoulin, Domenico Pozzovivo, Thibaut Pinot, aber der zweiten Attacke konnte dann wirklich keiner von denen widerstehen.
Das war 20 Sekunden, das war so, aber die Abfahrt fing an 20 Sekunden vom Ziel. Ne, das sehe ich doch. Ach nee, vom San Antonio, okay, dann in dem Bergattacke, also noch so 15 Kilometer vom Ziel, nur um das zeitlich oder geografisch ein bisschen einzuordnen.
Genau, ja, und dieser Anstieg war auch zwar sehr kurz, aber unheimlich steil und da hat er dann den größten Teil der Differenz, den er am Ende hatte, rausgefahren und es konnte da keiner mitfahren. Und dann hat man halt gesehen, zu diesem zum Ziel ging es dann ja auch nochmal ordentlich bergauf, wenn auch gleich das eher so ein Falso Piano, also eher so ein Rollerberg war. Und das Problem war da, man hätte wahrscheinlich da den Schaden noch in Grenzen halten können, aber in dieser Verfolgergruppe mit Tom Dumoulin, Pozzovivo, Carapaz und Lopez, Thibaut Pinot, war man sich überhaupt gar nicht einig. Und die beiden Störenfriede, die ich jetzt mal so ausmache, waren Miguel Angel Lopez und Richard Carapaz, die sich da also wirklich nur um dieses weiße Trikot bis aufs Zahnfleisch bekämpft haben.
Kann man ihnen jetzt aber auch nicht übel nehmen, finde ich. Ne? Also so aus Sicht der klar, als Gesamtklassenfahrer.
Nee, gar nicht, aber darunter hat halt das Rennen der anderen unheimlich gelitten, weil die nicht mitführen wollten.
Entschuldigung. Oh, mein Hals ist zwar schon besser, aber noch nicht komplett gesundet, wie man hört.
Ja, und zwischendrin war es dann ja auch so, in dieser letzten Steigung, dass dann nach diesem Antritt von Carapaz die anderen Tom Dumoulin da auch distanzieren konnten. Aber das Problem war wieder, keiner wollte da Führungsarbeit übernehmen und so konnte der nochmal zurückrollen und sich am Ende noch eine Zeitbonifikation holen.
Genau, also am Ende der am Ende der Etappe war es dann so, dass eigentlich der große Verlierer des ganzen Geschichte eindeutig Chris Froome war, mit 1,32 eingepackt wurde und Lopez Zweiter, Dumoulin Dritter, Pozzovivo Vierter, Carapaz der Mann aus deine Entdeckung vom Team Movistar Fünfter, Pinot und so weiter und so fort. Simon Yates hat sich 41 Sekunden im Gesamtklassement rausgefahren und hatte dann in den Ruhetag gehend insgesamt ein Vorsprung von 2 Minuten 11 auf Tom Dumoulin, dann Pozzovivo, Pinot, Lopez, Carapaz, Chris Froome, 2 Plätze nach hinten gerutscht auf Platz Nummer 7 mit 4 Minuten 52. Und um die Frage zu stellen, die ich gestern gestellt hätte, wenn wir die Sendung gestern am Ruhetag aufgenommen hätten, ist Chris Froome damit aus der Gesamtwertung schon raus? Oder lässt sich das jetzt eh nicht beurteilen? Also kannst du das jetzt eh nicht beantworten mit dem Wissen um das Zeitfahren? Ist jetzt schwer, ne, zu sagen, dass das so kaputt
ist. Naja, also interessant, was dann Froome hinterher und jetzt auch am Ruhetag dann gesagt hat, hat nämlich zu Protokoll gegeben, dass er da am Zonkolan also so tief gehen musste, dass er am Tag danach dafür bezahlen musste. Meine Theorie dazu ist ein bisschen andere. An dem Tag war ja extrem schlechtes Wetter. Also es hat zwischendrin immer wieder Regen eingesetzt. Und wenn du da halt diese Abfahrt oder in den Abfahrten ewig runterfahren musst und dann dementsprechend auch mager bist, dann kann es schon mal sein, dass dir da ordentlich kalt wird. Und ich glaube, dass ein Fahrer wie Froome das einfach so nicht verkraftet und er an dem Tag ja ihm die Kälte mehr oder weniger den Garaus gemacht hat.
Willst du damit sagen, dass ich als Fahrer, der, wo man vielleicht im ersten Moment nicht unbedingt aus, auf das Wort, was hast du eben gesagt, dünn oder
Ja, dünn, ja.
Also, ja. Dass ich als nicht ganz so dünner Fahrer an dem Tag weniger Probleme gehabt hätte, weil ich friere ja auch immer so gerne und so schnell.
Ja, aber es ist...
Fangfrage.
Ich kann mir vorstellen, also, dass die anderen Fahrer da schon gewisse Vorteile gehabt haben, weil Chris Froome, wir wissen ja, dass er extrem gut bei warmem Wetter und bei Hitze ist und ja, wenn du dann halt einmal da unterkühlt bist und dir der Regen da auf die Oberschenkel fällt dann und du schon eine kleine Lücke nach der Abfahrt hast, dann kann es gut sein, dass das eine große Rolle gespielt hat. Ja. Also das ist so ein bisschen meine Theorie zu diesem Zeitverlust von Froome und zumal danach, ja, war das Kind eigentlich nicht mehr aus dem Brunnen zu ziehen.
Ne, das stimmt. Simon Yates geht also mit einem Vorsprung von 2:11 vor dem Zeitfahren in den Ruhetag. Ob das auf Tom Dumoulin reicht oder nicht, da wird sich am gestrigen Montag wahrscheinlich viele Leute den Kopf zerbrochen haben, wie das ausgehen mag. Und ich finde, man kann es auch immer nur schwer jetzt so im Nachhinein sich in die Situation versetzen, was hätte man damals gedacht. Deswegen sage ich einfach mal, lass uns mal direkt weitermachen mit dem heutigen...
Ja, eine Geschichte würde ich vielleicht noch gerne zu der...
Ja, klar.
Zu der Etappe erzählen. Also ich fand, die Sunweb-Mannschaft hat sich da mit dieser Taktik so vielleicht ein bisschen ein Eigentor geschossen. Also die haben im vorletzten, im Passo di San Antonio, also im drittletzten Anstieg, sind die da mit Sam Omen nach vorne gekommen, Tom Dumoulin am Hinterrad und haben da das Tempo forciert. Aber da frage ich mich jetzt noch so ein bisschen, wozu? Also die haben das Rennen dadurch hart gemacht. Hart in dem Sinne war gut für Simon Yates und wie man hinterher gesehen hat, für Tom Dumoulin nicht. Also ich hätte es verstanden, wenn sie versucht hätten, ähnlich wie die Sky-Mannschaft da nach Montevergine die anderen ein bisschen an der Nase herumzuführen und vorne das Tempo zu verlangsamen, aber das Tempo da noch zu erhöhen, ja, wenn Tom Dumoulin wahrscheinlich sowieso schon spürt, er hat vielleicht nicht seinen besten Tag, ist für mich ein bisschen unverständlich gewesen.
Vielleicht hat er das einfach selber in dem Moment noch nicht zugeben können, wollen oder nicht wahrhaben wollen und hat deswegen diese falsche Entscheidung oder das falsche Signal an die Teamleitung gegeben, so zu verfahren. Hinterher, das Problem ist ja immer, hinterher weiß man es eh immer besser. Ne? Also das ist, ich finde es schwierig dann zu sagen, aber so wie du es jetzt erklärst, macht es natürlich absolut Sinn. Bin ich bei dir.
Naja, aber...
Ja. Vielleicht einfach auch eine falsche Entscheidung getroffen. Aber kommen wir zum Zeitfahren. Heute dann am Dienstag, den 22. Ja, was hättest du vorher gesagt? Also ich hätte, für mich wäre ganz klar gewesen, Tom Dumoulin, ein bisschen angeschlagen Favorit, Rohan Dennis, immer ein guter Zeitfahrer, aber hat er nicht zu viel Körner gelassen? Chris Froome, wie kommt er aus dem Ruhetag und nach der Performance davor? Ich hätte vorher gedacht, wenn du mich vorher gefragt hättest, wer wird das Ding abschießen, hätte ich ganz klar, Tony Martin natürlich nicht zu vergessen, ja, der einen irgendwie unaufgeregten, aber doch sehr präsenten Eindruck schon gemacht hat bei der ganzen Zeit. Ich hätte... und damit hätte ich falsch gelegen, auf Chris Froome getippt, weil ich hätte mir gedacht, den machen die am Ruhetag richtig fit wieder, wie auch immer.
Ja, also ich hätte eher als Sieger auf Tom Dumoulin gesetzt und es war für mich so die Überraschung des Tages, dass der nur sogar noch hinter Tony Martin als Weltmeister nur Dritter geworden ist, also ja, aber selbst wenn wir jetzt über die Personalie Froome dann nochmal sprechen, der hat sich eigentlich ganz achtbar geschlagen, weil er war da jetzt von den Favoriten hinter Dumoulin nur 13 Sekunden der Zweitbeste.
Ja, stimmt, aber ich hatte mir gedacht, wenn er noch irgendwie mal eine Chance haben will, noch eine Rolle zu spielen bei dem Giro oder eine der vorderen Rollen, dann wäre jetzt auch eine gute, wahrscheinlich werde ich wieder in den nächsten zwei Tagen genau das Gegenteil bewiesen bekommen von ihm. Aber ich dachte mir, dann muss er jetzt schon einen rausholen und da war für mich jetzt Platz 5, 35 Sekunden Rückstand, ich dachte mir dann so, naja, so richtig das Gelbste vom Ei war das dann auch nicht. Vor allen Dingen, wenn man sich anschaut auf Simon Yates, eine Minute 2, ist jetzt auch nicht so der, kann ja auch nicht so der Weisheit letzter Schluss sein.
Ja, aber du siehst ja bei den Leuten, die teilweise da ja bis Platz 30, sage ich jetzt mal, platziert waren, die Abstände sind für so ein langes Zeitfahren, das dann doch immerhin ja, 34 Kilometer lang war, recht gering.
Ja.
Also die Windverhältnisse müssen eher auf Rückenwind gestanden haben. Und da ist es dann natürlich schwierig, so eine größere Differenz rauszufahren. Und da haben dann eher die kleinen Fahrer, also die leichteren Fahrer, ja, dann doch eher einen Vorteil, als wenn da jetzt die puren Wattzahlen zählen und Gegenwindverhältnisse herrschen oder Seitenwindverhältnisse.
Ja, also ich bin mal gespannt. Ohne es jetzt verwechselt, oder greifen wir direkt zurück, ne? Also Tony Martin, hattest du gerade eben schon erwähnt, noch vor Tom Dumoulin und gewonnen. Auch in einer guten Form auch noch, ne? Und Platz 6 in der Gesamtwertung Ron Dennis. Also mit glatten 40 Minuten.
Wie gesagt, wir haben es ihm ja beim letzten Mal schon gesagt, wir haben es ihm eigentlich alle nicht zugetraut, nachdem er die Maglia Rosa schon in Israel zwischenzeitlich hatte, dass er jetzt noch irgendwo da mit vorne in der Gesamtwertung herumturnt. Ja, und für Toni Martin natürlich schade. Er saß da, glaube ich, ein paar Stunden auf diesem heißen Stuhl und musste den am Ende dann doch räumen um 14 Sekunden gegenüber Rowan Dennis. Ja, aber zwischenzeitlich sah es ja so aus. Ich glaube, bei der zweiten Zwischenzeit waren es dann, glaube ich, nur noch 6 Sekunden Vorsprung für Rowan Dennis. Ja, aber er hat es dann zum Schluss wieder ausgebaut. Also ganz, ganz starke Leistung.
Er kann es einfach, ne? Und man kann ihm ja jetzt auch nicht unterstellen, dass er irgendwie sich geschont hat in den letzten Tagen, ne? Also wie Toni Martin wird sich, also am Zoncola kannst du dich nicht schonen, ne? Aber du kannst ja trotzdem ein bisschen dosierter vielleicht fahren. Und Ron Dennis war ja oft genug vorne mit dabei, hat im Gesamtklassement jetzt auch nur 5 Minuten Rückstand. Das ist ja jetzt auch nicht die Welt, sage ich mal ganz vorsichtig. Und Hut ab, also bin ich wirklich beeindruckt, ziehe ich meinen Hut vor. Dass er da so eine Zeit reingebrannt hat, 14 Sekunden vor Toni Martin. Hattest du nicht irgendwann bei einem der Frühjahrsklassiker schon gesagt, vielleicht ist jetzt auch mal die Zeit gekommen für Toni Martin, die deutsche, wie soll man sagen, Kapitänsrolle im Zeitfahren abzugeben an andere, also weiß nicht mehr an wen
Ja,
das so, aber so eine Fachablösung.
könnte schon sein, ja. Also man hat jetzt gesehen heute, ja, selbst ein kranker Maximilian Schachmann ist mit 1 Minute 17 nur an Rückstand reingekommen. Da sieht man dann doch, wer da eher der Mann ist, den es in Zukunft bei den Zeitfahren, ja, als Nummer 1 später mal, der das mal sein könnte.
Ja, darauf wollte ich hinaus. Und insgesamt aber von Team Katusha ein gutes Bild, ne? Also Alex Dowsett noch auf Platz 6 mit dabei, José González auf Platz 12, also Mats Wirz-Schmidt auf Platz 14. Also bei Katusha können sie schon Zeit fahren, das muss man ja einfach mal so sagen.
Na gut, also die Mannschaft, die hat ja keinen Mann fürs Gesamtklassement und von daher durften die jetzt ruhig heute alle
Einmal
voll fahren.
Vollgas geben, ja. Was gibt's sonst noch sozusagen? Also wie nicht unerwarteterweise Simon Yates nicht mit einem der vorderen Plätze beim Zeitfahren, aber wie du eben gesagt hast, alle noch relativ eng beieinander. Also mit 1,37 auf Platz 20, da hat er jetzt heute auch verloren auf Dumoulin auch vor allen Dingen, ne, ohne Frage. Also das sind rund 1 Minute 15, wenn ich das richtig überschlagen habe. Also nicht gerade wenig, aber geht noch, oder?
Ja, also er hat es da wirklich in Grenzen halten können und für ihn sicherlich ist es, ja, hätte es eigentlich kaum besser laufen können, vor allem wenn man dann auch sieht, dass die anderen Konkurrenten außer Tom Dumoulin, den wir jetzt vielleicht mal außen vor nehmen, da auch nicht viel besser gewesen sind. Also ein Thibaut Pinot beispielsweise kam als 66. da rein, 3 Minuten 19 Rückstand, ein Domenico Pozzovivo, 32. hat auch noch Zeit auf Simon Yates verloren. Und von daher, ja, hat er da zwar auf Froome und auf Tom Dumoulin ein bisschen Boden eingebüßt, aber es ist alles nach wie vor im grünen Bereich für ihn.
Du hast eine Sache noch in unser Dokument geschrieben, was ich nicht mitbekommen habe. United Arabic Air, nein, wie heißt es? Vereinigte Arabische Emirate, nenne ich es einfach mal. Mit Mannschaftszeitfahren, was war da? Das habe ich nirgendwo wahrgenommen.
Ja, also zwischendurch starteten Valerio Conti und Diego Ulissi hintereinander und irgendwann war es halt so, dass Ulissi Conti aufgefahren hatte und es war sogar im TV über 30 Sekunden oder so zu sehen, wie die beiden halt einfach hintereinander im Windschatten gefahren sind.
Gab es da eine Strafe für irgendwas oder so?
Genau, es gab jetzt, also es
Wie,
war
auch wieder,
ein Netz.
wie dumm kann man sein?
Also es gab jetzt letzten Endes dann, so ist mein letzter Stand, für Ulissi und Conti jeweils eine Zeitstrafe von 2 Minuten wegen des Windschattenfahrens, und andere Fahrer wurden da auch noch sanktioniert, so beispielsweise Fabio Aru, der hat 20 Sekunden Zeitstrafe bekommen, Remy Cavagna, Mats Pedersen und Ben Hermanns haben auch für Drafting, also für Windschattenfahren, 30 Sekunden Zeitstrafe bekommen. Und ja, es soll wohl auf einer Entscheidung des Videoassistenten basiert haben. Also da kam der jetzt wirklich mal zum Tragen.
Okay, ist ja dann, finde ich auch, in dem Fall, ich meine, es hat jetzt nicht einen der ganz Vorderen getroffen. Ne? Also da, das wie kriege ich das jetzt in Worte gekleidet? Es ist ja so, also angenommen, blödes Beispiel, aber Toni Martin wäre jetzt als Erster reingekommen und hätte sich zwischendurch eines Windschattens bedient. Sehr unwahrscheinlich, aber man stellt sich das mal vor. Und dann wäre nach ihm direkt der Ron Dennis gestartet und er hätte auf seiner Strecke ja schon vielleicht möglicherweise von dieser Strafe erfahren können. Also ich finde gut, dass das dann schnellstmöglich umgesetzt wird. Ne? Also das sind, natürlich macht es bei den hinteren Fahrern kaum noch was aus. Aber trotzdem, dass sowas dann schnell geht und dafür ist die Videogeschichte mal eine gute Sache, finde ich.
Wobei man bei Ulissi dann noch sagen muss, er hat dann auf der Zielgeraden bestimmt nochmal 10 Sekunden verloren, weil er von einem Auto blockiert wurde, also dass da einfach falsch abgebogen war oder zu spät abgebogen war. Aber ja gut, die Strafe ist dann schon gerechtfertigt. Aber generell muss man ja sagen, heute dieser Auftritt der Vereinigten Arabischen Emirate kam dann schon sehr, sehr überraschend. Denn dass Fabio Aru in einem Zeitfahren fast so schnell ist wie Chris Froome und das in einem flachen Zeitfahren und das auch Ulissi so stark in einem flachen Zeitfahren ist. Gut, er hat schon mal ein Zeitfahren beim Giro gewonnen, aber das war kopiertes Gelände. Das war dann doch schon sehr überraschend.
Willst du damit was andeuten, was ich mir noch nicht gedacht habe? Oder?
Nee, aber vor allem bedingt dadurch, von den Bildern, wenn man mal auf die Bilder vor dem Ruhetag zurückgeht, auf dieser ja schweren Bergetappe nach Zapada, wo Fabio Aru, glaube ich, ja, erheblichen Rückstand kassiert hatte und kurz davor war, das Rennen aufzugeben, dass der sich am Ruhetag so erholt hat, das ist schon erstaunlich. Also
okay, also wir schreiben diesen Satz mal in die Geschichtsbücher und gucken, wie wir diesen Satz dann in 10 Jahren mal beurteilen.
Auf jeden Fall können wir natürlich dann, also sind die heute definitiv mit ordentlich Wut am Start gestanden, diese Mannschaft. Vielleicht gab es da auch mal deutliche Worte vom Sportdirektor und wir können sicherlich davon ausgehen, dass die in den nächsten Tagen da ordentlich Feuer werfen werden.
Wenn Aru mal ein bisschen Feuer bekommen hat, also das, ich kann es ja jetzt hier sagen, ich habe es bis jetzt nirgendwo drüber gesprochen, vielleicht auch, weil es eine Exklusivgeschichte für hier sein sollte. Ich hatte ja Aru mit als einen der Favoriten für mich am Anfang vor dem Giro auf dem Zettel. Und ja, seine Leistung hat auch was damit zu tun, dass ich ihn gestern angerufen habe. Wollte nicht drüber sprechen, aber jetzt, wo du fälschlicherweise den Teamleiter da ins Spiel gebracht hast, also ich habe ihn gestern das Recht gestürzt und das ist ausschließlich ist diese Leistung von heute auf mich zurückzuführen.
Ja, also ich hab nur diese Aktion.
Hast du ja schon Sonntag gedacht, nicht. Wolltest du sagen?
Das habe ich mir wahrscheinlich schon gedacht, ja.
Ja.
Ich hab nur diese Aktion am Sonntag nicht verstanden. Also er fuhr da am Teamauto rum und wollte das Rennen da aufgeben. Das hat man auch schon so in den Fernsehbildern so gesehen. Und ja, man hat ihn dann von der sportlichen Leitung aus dazu bewogen, dann doch irgendwie weiterzufahren. Aber das hat schon am Sonntag überhaupt gar keinen Sinn gemacht. Und da hat man noch 4 oder 3 Teamkollegen zurückbeordert, die ihm da irgendwie geholfen haben. Ja, und der Fahrer hatte gar keine Lust mehr weiterzufahren. Also das hat für mich nicht viel Sinn gegeben, dass du, wenn du da ums Podium kämpfst oder um den Sieg oder eigentlich kämpfen willst und dann da noch weiterfährst, ja, das muss nicht unbedingt sein.
Ja, wer weiß, wofür es gut ist, ne? Vielleicht hat man ihm dazu gesagt, pass auf, du hast jetzt freie Fahrt für Etappenjagd oder so etwas. Ich finde es auch wirklich völlig falsch, einen Fahrer wieder seines, wie soll man sagen, seines Plans da fahren zu lassen, ne, oder zu nötigen oder zu zwingen oder wie man das immer nennen mag, ne, aber es ist.
In dieser Verfassung vom vor dem Ruhetag hätte ich niemals damit gerechnet, dass der heute 8. im Zeitfahren wird.
Wollen wir hoffen, dass da alles oder anders, dass da nichts auf eine unerfreuliche Art und Weise gelaufen ist. Das wäre unschön. Aber naja. Drinstecken tun wir nicht, warten wir ab, wie sich hinterher darstellt. Wenn man das irgendwann mal in ein paar Jahren wieder rückblickend beurteilt. Würde ich sagen, wir haben jetzt mal ganz lose geplant, die nächste Folge schon übermorgen aufzunehmen, am kommenden Donnerstag. Deswegen können wir uns ja jetzt eigentlich in der Vorschau ganz, ganz schnell, ich mache es mir auf, ich rufe es mir hier mal auf, der Etappen widmen, die am morgigen Mittwoch, den 23. und Donnerstag, den 24.05. dann folgen. Ich rufe sie mir auf. Bevor ich hier wieder Blödsinn erzähle, das ist der 20., 21., es müsste dann die 18. Etappe, nein, die 17. Etappe kommt morgen. Mhm. Von Riva del Garda nach Iseo. Francia Corta Stecce. Was heißt das? Weißt du das?
Nö, also auf jeden Fall vom Gardasee geht's los.
Also quasi in der Umgebung der Lombardei-Rundfahrt. Und boah, so richtig viel, was erwarten wir da morgen? Also ich behaupte mal, es wird einen Sprint geben, Sam Bennett gegen Viviani.
Ja, also aber man sieht ja, wenn man sich das Profil anguckt, sind zwar nur 155 Kilometer, aber es geht vom Start weg schon mal 10 Kilometer recht ordentlich bergauf von 105 Meter. Also man macht da insgesamt so 560 Höhenmeter auf 10 Kilometer und bis Kilometer 22 geht es dann eigentlich weiter bergan und das ist ja nicht mal kategorisiert, dieser Berg da. Also da könnten wir vielleicht auch mal wieder sowas erleben wie nach dem zweiten Ruhetag, als Esteban Chaves aus der Gesamtwertung eliminiert wurde. Und dann gibt es ja noch eine weitere Bergwertung, einen weiteren unkategorisierten Berg. Und dann bleiben eigentlich im Prinzip nur ab Kilometer 100, ja, so rund 50 Kilometer für die Sprinter, um sich da zu organisieren und eine etwaige Ausreißergruppe zurückzuholen.
Aber nur 50 Kilometer klingt jetzt auch, das sind immer noch trotzdem gut anderthalb, eine Stunde 20 Vollgas.
Ja, aber du musst dir überlegen, wenn das Rennen am Anfang schnell ist und da wirklich eine Mannschaft Rambazamba macht aus der Gesamtwertung, dann werden natürlich auch die Sprinter an diesem ersten Anstieg zurückfallen und bis die dann mal wieder dabei sind, es kann natürlich gut sein, dass die dann auch erstmal ein Stückchen noch brauchen auf dem Flachen, um überhaupt zurückzukommen in die Hauptgruppe.
So, ich habe jetzt eine neue Theorie für morgen. Warte, ich muss kurz telefonieren. Si, Fabio. Morgen, ich habe gerade am Telefon erfahren, dass morgen die Emirate da weitermachen, wo sie heute aufgehört haben. Die haben so viel Dampf auf dem Kessel, ja, die wurden am Montag mit ein bisschen zu viel betankt. Wir müssen morgen nochmal Druck ablassen. Ich tippe morgen auf die Vereinigten Arabischen Emirate. In irgendeiner Form. Mit drei Mann in einer Zehnergruppe oder irgendwie sowas passiert. Aro ist jetzt achter Stelle. Also die werden den wahrscheinlich, also den werden sie ja nicht mehr wegfahren lassen, ne? Was hat der für einen Rückstand im Moment? Zu viel
schon? Ja klar, also in die Fluchtgruppe lassen ja schon. Also der hat ja einen riesigen Rückstand.
Wie viel ist das? Was? Nee. Ach so, das ist die Gesamt-Stage-Wertung. Ja, okay, wenn die den in die Fluchtgruppe lassen, dann wird morgen es bei den Vereinigten Arabischen Emiraten ein Fest geben.
Also er hat jetzt einen Rückstand von 24 Minuten. Also den kann man dann schon mal ruhig 6-8 Minuten fahren lassen.
Der wird sich heute Abend an der Bar ein paar Whisky trinken. Und dann wird er den Landis machen. Dafür ist die Etappe, glaube ich, zu einfach. Aber
ja, schon. Aber es trügt vielleicht auf den ersten Blick so ein bisschen, dass man denkt, das wäre eine reine Sprinter-Etappe. Und ich rechne schon damit, dass das am Ende einen harten Kampf zwischen Sprintern und Ausreißern geben wird, wenn überhaupt da genügend Sprinterteams vorhanden sind mit genügend frischen Kräften, um da eine Ausreißergruppe zurückzuholen. Weil ich denke, es gibt eigentlich nur zwei Teams, die Interesse an einem Massensprint haben. Das sind Quickstep und Bora.
Ja, das aber insbesondere Quickstep kann das ja auch. Ne? Die können ja, haben die Möglichkeit, über einen langen Zeitraum hohes Tempo zu gehen und sind das ja gewohnt. Und ich bin gespannt. Also ich habe meine Prognose gewagt. Du sagst, es wird bis zur letzten Sekunde ein Kampf zwischen einer Ausreißergruppe von 7-8 Fahrern und dem Feld.
Mir kann auch gut sein, dass es eine größere Ausreißergruppe ist. Also
warten wir mal ab. Also da komme ich. Und dann kommt am Donnerstag, ja, im Prinzip ein bisschen wie Skispringen andersrum. Ne? Langer Anlauf und dann geht's ganz schnell ganz hoch. Was erwartest du von diesem Tag? Also es geht ja wirklich bis Kilometer 156, sag ich mal, mit einem kleinen Kategorie 4 Berg, den man jetzt aber im Vergleich zu dem, was da kommt, auch nicht wirklich ernst nehmen kann. Langsam, wirklich flach. Ob es langsam wird, wird man noch sehen, aber geht es die ganze Zeit flach nach vorne? Kategorie 4 Berg wird kurz überquert. Das sind aber auch von den Höhenmetern her vernachlässigbare 270 Höhenmeter. Und dann wiederum geht es von, vielleicht kann man sagen, auf den letzten 40 Kilometern ungefähr, von 281 auf, also knapp 1400 Meter hoch. Einfach gerade und steil.
Ja, also wir kennen ja diese Bergankunft Prato Nevoso von der Tour de France beispielsweise im Jahr 2008, als Simon Gerrans da gewonnen hat, und vielen in Erinnerung sicherlich noch dieser Sturz von Dennis Menchoff bergauf. Und es ist ja eher so, ja, eigentlich, wenn man das Profil mal anguckt, ein Rollerberg, sage ich jetzt mal. Also es gibt da jetzt nicht die super steilen Stücken. Und für mich ist das so, erinnert mich diese Ankunft, ja, an zwei Erfolgserlebnisse von Chris Froome und Tom Dumoulin. Zum einen die Ankunft in Santuario di Europa aus dem letzten Jahr war eine Etappe genau nach diesem Schema. Und ja, es ist für mich so die Gelegenheit für Tom Dumoulin, da eventuell nochmal einen Angriff zu starten. Und zum anderen bei Chris Froome, La Pierre Saint-Martin, Tour de France 2015, die erste schwere Bergankunft, war auch genau nach diesem Schema gestrickt. Langer, flacher Anlauf und zum Schluss einen Bergsprint, wo man halt für, ja, wie lange werden die da hoch brauchen? Vielleicht 30 Minuten oder ein bisschen länger den Motor voll am Anschlag drehen muss.
Also laut Marschtabelle, wenn man, hängt natürlich immer ein bisschen davon ab, wo man jetzt den Berg anfangen lässt, ne? Also ich würde ihn ja antippen. Also ich glaube, der niedrigste Punkt vorher sind 9, was ist das denn hier für eine Zahl? Bei Kilometer 156 auf 196, also die von mir angekündigten 40 Kilometer. Und da plant man für im mittleren Schnitt circa 6, 8, 1 Stunde 18 für die letzten, sagen wir mal, 20 Kilometer dann auch nochmal gut 48 Minuten. Also ich sag mal, so eine gute Stunde den Motor auf ordentlich Temperatur und davon vielleicht nochmal 80% auf 100% fahren und dann ist man da oben. Also wird, was ist deine, was, also jetzt nachdem du mich, mir die Sache nochmal in Erinnerung gerufen hast, ich tippe Froome mit, wenn er sich morgen ein bisschen erholen kann auf der Etappe, Froome mit 10 Sekunden auf Yates. Also ich glaube, so eine Duplizität zum Zoncola wird es geben an dem Tag.
Ja, glaube ich eher nicht. Also, weil das ist halt ein klassischer Berg, wo du als auch mit einer Mannschaft nicht super viel ausrichten kannst. Also da geht es wirklich, ja, Mann gegen Mann. Und es kommt halt, also es ist für mich von diesen drei Etappen, die da, diesen schweren Bergetappen, die Etappe, wo ich Fahrern wie Chris Froome und Tom Dumoulin, also den eher schwereren Rollern, die Chance gebe, Zeit auf Simon jetzt gut zu machen. Wenn überhaupt.
Okay. Na, aber jetzt war ja am Zoncola auch nah dran.
An Froome?
Ja.
Ja klar, aber der Zoncolan ist ja von seiner Charakteristik her ein ganz anderer Berg. Und wir haben ja im letzten Jahr gesehen, Tom Dumoulin ist nach Europa schneller hochgefahren als Marco Pantani.
Ja. Also du sagst, also wie ist denn deine Prognose dann? Also jetzt zu sagen, du liegst falsch auf, ist okay, aber ich will eine Gegen, damit wir am Donnerstagabend der eine den anderen auslachen kann. Wahrscheinlich du mich, wie oft, aber ich hätte gerne eine Gegenposition.
Ja, also ich glaube, es wird keine riesigen Abstände geben, aber ich glaube schon eher, ja, Froome und Tom Dumoulin, wenn er denn jetzt nicht völlig abbaut, werden da vorne sein, eher als einen Simon Yates, der dann doch eher durch sein Körpergewicht bedingt auch die steileren Passagen mag.
Okay, also Froome, Dumoulin, Yates und dann die üblichen Verdächtigen, die sich auch sonst da einreihen würden.
Ja, und an dem Tag glaube ich auch eher nicht, dass da eine Ausreißergruppe durchkommt, falls vorher halt die Zeit nur flach ist.
Nee, auf keinen Fall. Also das kann ich mir auch schwer vorstellen an dem Tag. Ja, dann Das wäre zum Giro damit gesagt. Wir werden am kommenden Donnerstag wahrscheinlich überprüfen, ob wir Quatsch gezählt haben und wenn ja, wie viel und wenn ja, wer. Und gucken, werfen da nochmal so einen Blick ein bisschen rundherum, was sich sonst noch getan hat in der Welt des Radsports. Ich habe vielleicht eine Information auch gleich noch, die möchte ich noch ergänzen, weil das schon offiziell ist. Kalifornien-Rundfahrt. Wollen wir da mal als erstes hingehen? Habe ich jetzt überhaupt nur ganz, also eigentlich habe ich von der Kalifornienfahrt bis eigentlich nur mitgekriegt, was du mir hier erzählt hast, und ich habe, glaube ich, einmal reingeseppt irgendwie auf der Glotze. Habe mich wieder gefreut, wie schön die Bilder sind. Und dann ging es aber auch schon weiter. Wir waren, glaube ich, bei der zweiten Etappe oder bei der dritten Etappe.
Wir hatten gerade das Zeitfahren jetzt schon besprochen, also
Van Garderen. Das war die wievielte Etappe? Die
vierte Etappe.
Vierte Etappe, okay. Und es kamen dann noch Etappe 5, auch wieder ein flaches, eine flache Angelegenheit. Etappe 6 und Etappe 7 auch wieder flach dann. Wenn ich mich recht entsinne. Ja.
Genau, Etappe 5, flache Etappe, klassisches Szenario. Ja. Zwischen Stockton und Elk Grove. Und ja, da waren wir ja so ein bisschen gespannt, ob den anderen Sprintern da vielleicht die Revanche für diesen ersten verpatzten Sprint gelingt. Aber nein, es war wieder Fernando Gaviria, der da seinen zweiten Tagessieg bei dieser Rundfahrt jetzt schon einfahren konnte in diesem Jahr. Peter Sagan musste sich da auch geschlagen geben, genau wie Caleb Ewan. Ja, und Marcel Kittel, der hatte da ziemlich viel Pech, weil er, glaube ich, gut 10 Kilometer vor dem Ziel einen Plattfuß hatte und somit in die Entscheidung nicht mehr eingreifen konnte. Genauso wie Mark Cavendish, der auch eine Panne hatte.
Aber Rick Zabel dafür immerhin auf Platz 4. Das muss man ja auch mal positiv dann erwähnen. Sobald sein Chef sich sozusagen aus dem Rennen stiehlt, nutzt er die Chance, um sich da so ein bisschen in Szene zu setzen. Finde ich auch ganz schön. Also, dass er dann solche Chancen nutzt. Ich meine, immerhin Platz 4. Und gegen die da vorne kann man ja auch durchaus, sag ich mal, den kürzeren ziehen. Das ist ja kein Problem. Sechste Etappe dann von Folsom nach South Lake Tahoe. War eine ganz andere Nummer als das am Tag davor. Da ging es wirklich auch vom Start weg einfach nur immer leicht bergauf. Ab und zu mal so ein kleines Treppchen drin, aber ansonsten ging es bis Kilometer ungefähr, wenn meine trüben Augen das so sehen, was ist das, 150?
128,5.
Eigentlich immer
bis auf 2600 Meter bergauf, von null quasi. Also
ein Tag, der einen so zermürben kann, finde ich, wenn ich mir vorstelle, ich müsste das fahren.
So. Ja, ist natürlich sehr ermüdend. Und dann kam so eine kleine Abfahrt und dann im Prinzip dieser nächste Anstieg der Erstkategorieberg mit 12,7 Kilometern, 6% rund im Schnitt, war dann der Scharfrichter des Tages. Und wir hatten ja gesagt beim letzten Mal, TJ Van Garderen hatte sich da das Führungstrikot zurückgeholt im Zeitfahren von Egan Bernal. Aber auf der Etappe, ja, hat der Egan Bernal mit seiner Sky-Mannschaft einfach so eine Show abgezogen, dass da TJ Van Garderen überhaupt gar keine Chance hatte.
Ist auch immer die Frage, so blöd es klingt, aber auf 2000 Meter Höhe, ne, und vor allen Dingen, wenn man ja auch nicht, da war man ja jetzt nicht nur irgendwie 2 Minuten auf dieser Höhe und ist dann runtergefahren auf der anderen Seite, sondern dadurch, dass man sich so langsam hochgekämpft hat, ist das ja nochmal ganz was anderes. Da müssen die Fahrer ja auch immer mal drauf klarkommen können, ne? Da gibt's ja auch Leute, die können das besser und schlechter als
andere. Ja, klar, also es gibt Leute, denen passt es besser, denen passt es eher schlechter, und die Kolumbianer haben da natürlich von Natur aus eher, ja, sind da eigentlich eher im Vorteil, weil die halt oft auch auf solchen Höhen aufwachsen.
Ja, genau. Und deswegen konnte er das wunderbar verkraften und hat sich dann einfach mal da so gut 1,5 Minuten rausgefahren und hat Van Garderen dann mal ordentlich einen eingeschenkt und hat damit dann auch die Gesamtwertung wieder zurückgeholt. Und wir hatten es ja vorher gesagt, das war ja auch so ein bisschen, ich will nicht sagen die Königsetappe, aber schon sie die entscheidende. Also, dass danach noch etwas passieren würde im Sprint, war eher nicht zu vermuten, zumindest in Bezug auf die Gesamtwertung.
Nee, aber sehr, sehr beeindruckend, wie Egan Bernal da diese Etappe gewonnen hat. Also so im Solo und ja, auch sehr gute Rennfahrer, wie beispielsweise halt einen Van Garderen, Adam Yates und auch einen Rafael Majka da einfach so abzuhängen mit 21 Jahren, das schafft jetzt auch nicht jeder.
Nee. Also da ist auf jeden Fall, hat sich Team Sky da sehr früh die Dienste eines Fahrers gesichert, wo ich auch davon ausgehe, dass man in den
Ja, und heute kam ja jetzt dann auch schon die Meldung, dass er da wohl im Aufgebot für die Tour de France stehen soll.
Ah, okay. Da habe ich gar nicht mitgerichtet, dass sie es schon verkündet haben. Ja.
Nee, sie haben es nicht verkündet, aber es sagen halt verschiedene Medien.
Okay. Ich sag mal so, da ist wohl Plan B für die Causa Froome vielleicht gerade gereift. Aber nee, also nicht, aber so ein Geheimfavorit oder so ein Ass im Ärmel kann das ja durchaus sein. Vielleicht dafür noch ein bisschen jung, ein bisschen zu unerfahren, aber so ein Fahrer langsam da heranzuführen, ist mit Sicherheit nicht schlecht. Und
ja, wie gesagt, so 7 Tage, 10 Tage sind halt nochmal was komplett anderes als eine Rundfahrt über 3 Wochen, weil wir haben es jetzt ja auch beim Giro gesehen, viele Fahrer haben halt nach der 2. Woche nicht mehr die Kraft für die 3. Woche.
Ja, aber irgendwann wird er da mal, wird er das ja eh mal machen müssen und er wirkt auf mich, so blöd es klingt, in gewisser Hinsicht unbekümmert. Na, er ist so ein unbekümmerter, vielleicht verpackt er das auch alles ganz einfach. Also kann ja auch gut sein. Warten wir mal ab, wie sich das da darstellt. Ich sehe gerade bei der Amgen-Tour ist Assos Trikotsponsor. War mir bis jetzt noch nicht aufgefallen. Also zumindest für das Bergtrikot. Haha, aha. Wieder was Neues gelernt.
Okay. Na, in den letzten Jahren gab es ja auch immer so ein Breakaway from Cancer Trikot. Ich weiß nicht, ob das auch gesponsert haben.
Nee, das weiß ich jetzt
nicht. War, glaube ich, für den besten Ausreißer.
Nee, ich habe jetzt nur gesehen beim Bergtrikot, dass die überhaupt Trikotsponsoren sind. Das war mir noch nicht, also war mir nicht bekannt, dass sie es irgendwann schon mal gemacht hätten. Aber auch da mag man mich korrigieren, wenn ich da falsch liege. Und vielleicht um der Chronistenpflicht nachzukommen. Letzter Tag dann ging es weiter mit dem Sprint und auch da wieder kolumbianische, oder? Ich habe beim letzten Mal schon mit der Flagge falsch gelegen. Nee, doch, kolumbianischer Sieg, als der andere Kolumbianer den Sack zumacht fürs Gesamtwertungstrikot. Gaviria vor, erfreulicherweise Max Walscheid, hat die letzte Etappe abgeschossen.
Ja, aber da hätte man ja jetzt gedacht, also wer das gesehen hat, dass Max Walscheid auf jeden Fall diese Etappe gewonnen hat. Also Max Walscheid hat die Etappe eigentlich gewonnen, aber Fernando Gaviria hat den Panthersprung gewonnen.
Ja.
Also wenn man jetzt das reine Bild vom TV aus sieht, dann sieht man also eigentlich, dass Walscheid mit dem Oberkörper vorne ist, aber das Zielfoto zeigt, dass Gaviria durch diesen Panthersprung
das Rad
vorne hat.
Ja.
Ja. Und Walscheid hat halt einfach nicht diesen Panthersprung gemacht. Hätte er den gemacht, hätte die Etappe gewonnen, aber es, ja, man muss schon sagen, dass es überhaupt ein super Ergebnis ist, dass er da Zweiter geworden ist.
Ja, klar.
Mit der Konkurrenz.
Vor allen Dingen auch am Ende von so einer Rundfahrt, ne? Also, weißt du, wo dann irgendwann die Kräfte mal vielleicht auch ein bisschen schwinden, kann man eher sagen, okay, nicht abgezockt genug, ne? Oder nicht das Schlitzohr, das, kurzer Einschub, meine Tochter hat letztens das Wort Schlitzohr nehmen wollen. Ja, hat das aber in ihrem Kopf irgendwie noch nicht so richtig abgespeichert gehabt. Und weißt du, was sie stattdessen gesagt hat? Schnitzelauge. Und dann steht er erstmal vor und sie sagt dir, du Schnitzelauge, und du weißt überhaupt nicht, was sie sagt. Also was sie meinen könnte. Naja, also Max Walscheid ist noch nicht das Schnitzelauge, was er sein könnte und was ein Gaviria vielleicht ist. Aber nichtsdestotrotz, zweiter Platz bei einer Amgen-Tour muss man erstmal rausfahren. Und
ja, und er ist ja auch erst 24, aber er hat ja auch so eine ganz eigene Art zu sprinten, weil auch schon dadurch bedingt, der ist halt 1,99 Meter groß. Also ich kann mich auch nicht an so einen riesigen Sprinter mal erinnern.
Nee, ich kann mich überhaupt nicht erinnern, wann ich das letzte Mal einen Fahrer gesehen habe, der so groß ist. Jetzt mal abgesehen, Marcel Sieberg ist recht groß, ne? Aber an 2 Meter, da gibt es nicht viele. Also wer ist sonst der größte Profi im Peloton?
Schwierige Frage, Van Sommeren war es früher immer.
Ja, ich guck mal, Marcel Sieberg ist 1,98, also noch größer als Marcel Sieberg. Aber dann kommt es wahrscheinlich noch drauf an, welche Glied sie unter den Schuhen haben. Van Sommeren, welchen meintest du? Wer war so groß?
Van Sommeren, ja.
Johann Van Sommeren?
Ja.
1,97, sehr gut, sehr, sehr gut. Also auch kleiner, also ist es vielleicht der aktuell größte Profi. Falls jemand noch einen größeren Profi kennt oder benennen mag, hier gerne Info hinterlassen. Wir suchen den 2-Meter-Mann im Peloton.
Ja, aber über den Sprint muss man auch nochmal so ein bisschen reden, weil das war, ja, man muss es schon so knallhart sagen, eine Katastrophe, was Katjuscha da abgeliefert hat.
Ich sage, also.
Sie waren halt in einer super Position in diesem Sprint und dann irgendwann 600 Meter vor dem Ziel wird ihr Sprintzug durch den von Quickstep überholt. Und dann geht es ja eigentlich darum, dann, ja, wenn er dann schon überholt wird und Marcel Kittel da nur noch einen Anfahrer hat, ihn dann zumindest am richtigen Hinterrad abzuliefern. Ja, aber was geschieht? Er wird nicht am richtigen Hinterrad abgeliefert, sondern der Anfahrer fährt in die Reihe der vorigen Sprintermannschaft rein, schert dann aus und reißt Marcel Kittel ein Riesenloch auf.
Weißt du, wer da angefahren ist, was Ian Boss war?
Nee, ich glaube, es war Zabel.
Okay. Bei ihm sage ich noch, okay, junger Mann, okay, mit 24 jetzt auch nicht mehr so jung, kann passieren, aber insgesamt machen die halt nicht so den Eindruck, als wäre das da schon Tourniveau, ne, oder Tourreif.
Ja, aber das ist bei jedem Sprint, den die bislang irgendwie versucht haben, geordnet als Mannschaft anzufahren, hat immer irgendwas nicht funktioniert. Und das war halt ja ein Musterbeispiel, wie es halt überhaupt gar nicht funktionieren kann im Sprint. Und das Timing ist halt auch unheimlich, ja, es passt halt einfach nicht. Die kommen halt dann auch teilweise viel zu früh nach vorne, dann gehen ihnen die Leute aus. Beispielsweise früher das Team High Road oder auch später dann Columbia, die hatten das ja mal perfektioniert. Die hatten genau das richtige Timing, dass die bei 3000 Meter Marke nach vorne gekommen sind und genau richtig viele Leute noch hatten, um dann den Sprinter 300 Meter vorm Ziel loszulassen.
Absolut. Und was hat Marcel Kittel dieses Jahr bisher abgeliefert? Also er ist ja, es ist jetzt auch, ich will nicht sagen gemein oder ungerecht, es nur ihm in die Schuhe zu schieben, aber er ist nun mal derjenige, der am Ende des Tages davon profitiert oder nicht profitiert. Ne? Er ist sozusagen der Indikator dafür, ob so ein Zug funktioniert. Und er hat jetzt zweimal bei Tirreno Adriatico gewonnen. Aber ansonsten ist da auch
ich glaube schon, dass er eine recht gute Form hat, aber ja, halt dadurch bedingt auch, dass sein Zug da gar nicht funktioniert, natürlich auch so, ja, sein Vertrauen in die Stärke darunter leidet.
Aber ein guter Sprinter zeichnet doch aus ohne Zug, sowas. Der findet halt dann das Hinterrad an, dass er sich hängen muss. Ne?
Also, klar, das hat er ja bei der letzten Tour de France schon gezeigt, auch als er da viele Sprints einfach so gewonnen hat, ohne richtigen Zug. Aber da wusste er ja von vornherein, dass er eigentlich gar keinen richtigen Zug zur Verfügung hat. Und jetzt stellt er sich ja immer darauf ein, dass die ganze Mannschaft für ihn fährt.
Ja, dann soll er das sich ab hier verlassen. Dann soll er sich das jetzt mal aus dem Kopf schlagen. Jetzt wäre der richtige Zeitpunkt, darüber nachzudenken, was er bei der Tour macht, ohne diesen Zug, finde ich. Oder was, ne, welche Rolle er auch sonst da einnehmen wird oder in Zukunft haben wird. Vielleicht ist Tony Martin jetzt als das ordnende Element auf den letzten 2-3 Kilometern, der die ganze Sache ein bisschen Ruhe reinbringt, oder nicht 2-3 Kilometern, aber vielleicht so von Kilometer 5 bis Kilometer 3 oder von Kilometer 6 bis 3 oder irgendwie sowas, ne? Den man einfach vorne einspannt, wo sich alles in Ruhe darauf vorbereiten kann, alles konzentrieren kann. Vielleicht ist das ja auch genau das, was er braucht. Kann ich mir auch vorstellen.
Ja, man muss ja auch sagen.
Und das wäre eine tolle Rolle für Tony Martin auch noch auf seine, ich will nicht sagen alten Tage, aber ne,
jetzt. Klar, aber es hapert da ja eher auf den letzten Kilometer und da fehlt ja jetzt mit Marco Haller, der da diesen schweren Unfall hatte, auf jeden Fall der letzte Anfahrer. Also das ist ein ganz, ganz ja, herber Ausfall für die Mannschaft.
Ja, aber ich würde mich freuen, vielleicht, ne, vielleicht sind dieser letzte Anfahrer, der da nicht funktioniert, vielleicht ist das ja auch noch nur die kumulierte Summe von anderen Kleinigkeiten, die da nicht passen und vielleicht, ich würde mir wünschen, dass Tony Martin da vielleicht die Ruhe reinbringt, um es zu lösen, das Ganze. Aber ja, wie du schon sagst, ne, so wird das auf den Zug sich verlassend bei der Tour wohl kaum was werden. Schade, aber warten wir mal ab, was da kommt und was sich da darstellt. Ja, was haben wir sonst noch? Astana Autofahrer. Das hast du schön geschrieben. Astana Autofahrer. Was war da passiert? Also er wurde erwischt bei
der Tour of Yorkshire, wie er fast einen Streckenposten umgefahren hätte.
Um Gottes Willen. Ich habe jetzt das Foto das erste Mal gesehen oder das Video. Es ist ja nichts passiert, deswegen kann man lachen. Aber das ist ja wirklich völlig irre. Ich rufe selten dazu auf, den Podcast zu verlassen und sofort das YouTube-Video sich anzugucken. Mein lieber Scholli, was hätte da, also der hätte den ja einfach übermagelt, ne?
Genau, der ist halt einfach über die Verkehrsinsel da drüber gerast, auf der kurz zuvor, vielleicht eine Sekunde vorher, noch ein Streckenposten stand.
Ja, also der Streckenposten konnte wirklich, der hat da noch so kurz, der hat auch ganz kurz noch so die Fahne gehoben. So ganz, also so wie als wenn du mit einer Fliegenklatsche dem Löwen, der dir entgegenkommt, nochmal kurz Angst machen willst, hat er die Fahne gehoben, ganz dezent. Mein lieber Scholli. Also ich glaube, jedem Jugendlichen, ne, den man irgendwo mit dem Mobiltelefon am Steuer sieht, sollte man dieses Video zeigen, weil das lässt sich meiner Meinung nach nur erklären durch irgendwie nicht nach vorne geguckt.
Ja, denke ich auch. Also ja, ist für mich schwierig, da eine Erklärung für zu finden. Und die Frage ist ja auch immer, ob dann so eine Strafe dann gerechtfertigt ist, wenn da jemand fast einen Streckenposten über den Haufen fährt. Ja, für 50 Tage dann letzten Endes mit 5.000 Schweizer Franken ist es, finde ich, recht niedrig jetzt noch ausgefallen.
Ja, also das Geld wird wahrscheinlich aus der Teamkasse bezahlt. Gehe ich einfach mal von aus. Und die 50 Tage sitzt er dann halt jetzt hinten im Auto und macht da dann den Mechaniker oder sitzt am Beifahrersitz oder. Klar, aber ich glaube, also um wenigstens noch einen kleinen positiven Aspekt der ganzen Sache abzugewinnen, der wird ab jetzt, dieser Fahrer wird auch, also es ist ja jetzt nichts passiert, aber der Fahrer wird ja auch den Schreck seines Lebens bekommen haben, völlig zu Recht. Und der wird ab jetzt immer nur noch auf die Straße gucken, gehe ich mal davon aus. Das war ja wirklich, mein lieber Scholli. Also mein Lachen eben war echt unangebracht, aber andererseits, man weiß, es ist nichts passiert. Mann. Ja, also jedem Jugendlichen, der während der Fahrt mal aufs Telefon guckt, sollte man das zeigen. Und Patrick Lefebvre, der ja bekannt für seine zurückhaltende Art ist, der gerne mal auch mal seine Meinung kundtut, das hatte ich auch kurioserweise schon gesehen. Er hat sich ein bisschen mokiert über die Hotels in Amerika, wo sie untergebracht sind bei der Tour of California. Dann habe ich mich aber zwei Sachen gefragt und vielleicht weißt du da mehr oder kannst das zumindest nachvollziehen. Also entweder die Hotels werden gestellt, ne, vom Veranstalter, oder das Team bucht die Hotels. Weiß ich jetzt nicht so ganz genau.
Ich glaube, dass es von Rundfahrt zu Rundfahrt auch dann unterschiedlich ist.
Würde ich auch so sehen.
Ich kann mir gut vorstellen, dass es jetzt bei der Kalifornien-Rundfahrt eher so ist, dass man sich da doch auf den Veranstalter verlässt, weil es jetzt auch in Übersee ist, wo man sich dann doch vielleicht nicht ganz so gut in Sachen Quartiere auskennt, wie jetzt beispielsweise hier in Europa, in Italien, Frankreich oder Spanien oder auch Belgien, wo man dann doch öfter generell in der Gegend ist und wo auch viele Teams ihr Quartier haben und sich sowieso da besser in der Gegend auskennen.
Genau, und dann wurde ihm jetzt wahrscheinlich, also das hat für mich so ein bisschen, also war ich auch schon in solchen Unterkünften, ne? Also man sieht nur seinen Frühstückstisch. Die Amerikaner sind jetzt auch nicht dafür bekannt, groß zu Hause zu frühstücken. Vielleicht hat er da einfach auch einen Kulturschock erlebt.
Ja, es ist halt so, was er da zeigt, ist halt so dieses typische amerikanische Frühstück, ja.
Ja, also ein Pappbecher, ein Kaffee und Joghurt dazu und ein paar, ich weiß nicht mehr, wie sie heißen, aber Hupsis oder sonst was. Hier steht aber auch drin, dass die ASO, is that the way to treat my team, and three other teams, also da hat die ASO ihn dann anscheinend untergebracht oder zumindest der amerikanische Arm der ASO.
Genau, das wird ja auch von der ASO, glaube ich, organisiert, das Rennen.
Ja, also ich sag mal, wenn Patrick Lefebvre keinen Bock auf diese Unterkunft hätte und es gäbe im näheren Umkreis etwas Besseres, dann hätte er durchaus wahrscheinlich das Kleingeld, sich da nochmal umzuquartieren gehabt. Ich glaube, ihm geht es vielleicht auch eher darum, vielleicht fühlt er sich etwas zurückgesetzt gegenüber den Teams, die eine bessere Unterkunft hatten. Vielleicht war er einfach nur neidisch. Ja, würde ich mir.
Ja, aber vielleicht führt es dann ja auch mal dazu, dass er sich dafür einsetzt, dass die Fahrer bessere Hotels bekommen, weil das ist ja teilweise dann schon, was man dann immer so hört, eher ja auch dürftig, was da zur Verfügung gestellt wird. Also ich glaube, wenn du da einen italienischen Fahrer am Frühstückstisch da hättest hingesetzt, der wäre gleich schreiend weggelaufen.
Ja. Erinnerst du dich noch, es gab mal vor Jahren, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, das muss fast noch zu Team Telekom-Seiten sein, ich glaube, da ist Twitter auch so gerade aufgekommen oder irgendwie anders, da hat damals, wie heißt er nochmal hier, Andi Klöden, so ein Bild gepostet von ihrer Unterkunft und da hat er und sein Teamkollege in einem Stockbett geschlafen. So ein ganz ja, kleines. Genau. Erinnerst du das Bild auch noch, wo sie die Matratze noch rausgelegt hatten oder sowas? Also die Unterkünfte sind schon manchmal sehr spektakulär schlecht. Und ja, also ein Patrick Lefebvre hat wahrscheinlich auch schon ganz anders gewohnt und ist ganz anders untergekommen.
Ja, aber ich glaube beispielsweise beim Team Lotto NL Jumbo haben sie bei der letzten Tour de France mal gezeigt, machen die es so, die bringen immer ihre eigenen Matratzen mit. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob das bei dem Rennen auch so war, aber ja, ist auf jeden Fall eine gute Maßnahme.
Es gibt jetzt auch einen Hersteller von Sätteln, Griffen und Hosen, der Matratzen macht. Also wirklich so blöd es ging. Sportmatratzen. Ich glaube, Escolab war das, die das machen. Erschien mir im ersten Moment auch ein bisschen kurios. Ne? Aber wird, ich meine, es war Escolab. Ich habe es jetzt aber auch nicht so wirklich auf dem Schirm gehabt. Genau, Escolab, schlaf dich fit. Die modulare Matratze für Sportler. Ich weiß nur noch nicht, wie ich meiner Frau die verkaufe. Aber gibt es. Also, wer sich dafür interessieren sollte, meldet euch gerne. Ich fand es im ersten Moment ein bisschen kurios. Aber andererseits dachte ich mir dann auch, warum dem Thema Matratze nicht die Aufmerksamkeit widmen, die es verdient hat oder auch nicht verdient hat. Vielleicht.
Naja, wie sagte schon einst ein deutscher Tour de France-Sieger, die Tour de France wird im Bett gewonnen.
Ja, das klingt ein bisschen schmutzig, muss ich zugeben. Aber mein lieber Scholli, die Preise sind jetzt auch, also nicht ohne. Ich weiß gar nicht, wie groß unsere Matratze ist, fällt mir da gerade auf. Muss ich mal gucken, wie ich das meiner Frau verkauft kriege. Naja, die modulare Matratze. Nun ja, eine Sache, wo wir gerade bei Technik oder Material oder sowas sind, vielleicht ist das etwas, das manche noch nicht mitbekommen haben, was aber im Hinblick auf die Tour de France ganz interessant ist, es ist schon, die Webseite ist online, deswegen verrate ich da auch kein großes Geheimnis, es wird in Kürze einen neuen Reifenhersteller auf dem deutschen Markt geben, also Rennradreifen. Und es ist so, dass diese Reifen, man weiß es ja, also manche Teams werden ausgestattet von Reifenherstellern und ich kenne nur das Gerücht und ich kann mir auch gut vorstellen, dass das gar nicht unwahr ist, dass die Teams dafür auch Geld geben. Ne? Also Pinarello wird ja seine Rahmen da auch alle jedem hinstellen. Ich glaube, dass Canyon, unabhängig vom Sponsorendasein, Specialized, dass die Rahmen hinstellen und dann auch mit Sicherheit noch da das ein oder andere Sümmchen fließt. Und dieser neue Reifenhersteller aus Deutschland versorgt dieses Jahr oder hat seine Reifen angeboten den Pro-Tour-Teams. Und zwei Pro-Tour-Teams haben dann gesagt, ja, die möchten wir haben und müssen dafür auch bezahlen. Also nicht so, dass sie Geld dafür bekommen, dass sie diese Reifen fahren. Sondern wenn man der Geschichte Glauben schenken darf, wo ich jetzt auch keinen Zweifel dran habe, mussten die Reifen wirklich kaufen. Also so ganz normal, wie du und ich sie im Geschäft kaufen würden. Und rate mal, welches Team da unter anderem darum bei ist.
Team Sky?
Nee. Simon Yates ist auf diesen Reifen unterwegs.
Okay.
Simon Yates und das Team Astana haben wohl, wenn man wenn man dieser Geschichte Glauben schenken darf und wo ich jetzt wirklich keinen Zweifel daran habe, dort eingekauft. Und diese Reifen werden jetzt in Kürze auf den Markt kommen, auch so ganz normal für dich und mich zu kaufen. Und da bin ich mal gespannt, wie das einschlägt. Ist, wenn man das Ganze noch ein bisschen einordnen will, der Name ist jetzt, also auch des Ganzen, ist jetzt kein ganz, ganz unbekannter. Und der damals den 4000 S2 oder 4000 für Continental entwickelt hat zum Beispiel oder für Specialized gearbeitet hat, für Schwalbe. Wolfgang Ahrens ist vielen ein Begriff. Ja, und der stattet jetzt das Teams Mitchelton Scott und Astana aus. Und wer weiß, vielleicht hat er ja einen gar nicht so kleinen Anteil daran, dass jetzt gerade in dem Moment Simon jetzt vorne fährt.
Zumindest habe ich jetzt noch keine großartigen Pannen bei diesen beiden Mannschaften beim Giro beobachten können.
Stimmt. Ja, hast du recht. Ja, also ist mir jetzt auch, also wobei ich auch finde, also so pannenmäßig, auch so technische Schwierigkeiten, ne? Also gab es jetzt bis jetzt überhaupt kaum. Also dass mal eine Schaltung, dass irgendein Fahrer wegen einer Schaltung irgendwie nicht mehr weitergekommen ist oder solche Geschichten. Also so aus technischer Sicht ist das dieses Jahr eigentlich auf hohem Niveau.
Ja.
Ja, und ja, mal gucken. Ne? Also die Reifen wird es dann auch irgendwann so zu kaufen geben und ich bin mal gespannt. Nachdem ich jetzt mehrere Platten in der Vergangenheit hatte, wäre das ja vielleicht mal ein Versuch. Ich glaube nicht, dass ich danach wie Simon jetzt die Berge hochfahren werde und auch noch weniger runterfahren werde, aber versuchen kann man es ja gerne mal. Das als Information für euch so am Rande. Ein klein wenig. Gut. Mein Telefon piept. Wir haben einen Kommentar bekommen zu einer neuen Folge. Deswegen würde ich sagen, schließen wir uns ab und sprechen in 2 Tagen einfach das nächste Mal miteinander. In Ordnung?
Genau.
Gut. Wünsche euch viel Spaß beim Giro. Ich wünsche dir viel Spaß beim Giro, Thomas. Danke dir. Und ja, auf bald. Tschüss.
Tschüss.